Ja, danke für die Einladung, da wieder mal zu euch nach Feldbach kommen zu können. Bin gebeten worden, mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Hanno Bertignol. Ich komme, also wie der Helmut bereits gesagt hat, aus der Gahl, einem der schöneren Teile der Steiermark, wie ich gerade vorher gelernt habe. Nein, es ist tatsächlich so, wie wir in die Gahl gezogen sind, meine Frau und ich, das Erste, was wir auf dem Gemeindeamt erfahren haben, ist, dass die Gahl ein Königreich sei und rundherum, das heißt Österreich. Also so wichtig wird dort die Gegend und die Identifikation mit der Gegend genommen, dass es schon fast übertrieben ist. Das ist aber nicht, worüber ich heute eigentlich reden möchte oder was mein Herzensanliegen ist, sondern ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen von Jesus, wie es ihm mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Jüngern so gegangen ist. Wir kommen ja jetzt schon langsam auf Ostern zu und ich habe mir gedacht, das passt auch vom Text her in die Jahreszeit ein bisschen hinein. Wie viele Jünger hat Jesus eigentlich gehabt? Frage ich an euch.
Zum Abendmahl waren es 12.
12, ja. Gibt es andere Gebote vielleicht?
Ganz viele, was man holen dürfen.
Ganz viele, ja. Ist nicht ganz präzise, aber es ist eine gute Antwort, ja. Im Neuen Testament werden uns zwei Zahlen neben den Zwölfen, eigentlich drei, genannt. Zum einen gibt es im ersten Korintherbrief einmal, wie die Auferstehung beschrieben wird, dass Jesus nach der Auferstehung, 1. Korinther 15, Vers 6, steht es, dass er gesehen worden ist von Kephas, danach aber von den Zwölfen, von denen wir gerade gehört haben, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Also es waren ungefähr gute 500 und ein bisschen was. Eine weitere Zahl steht im Lukas-Evangelium, Lukas 10, Vers 1. Da geht es darum, dass Jesus seine Jünger wieder mal aussendet. Was habe ich gesagt? Lukas 10. Da steht, danach bestellte der Herr auch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei in jede Stadt und jeden Ort. In der neuen Luther-Übersetzung steht 72, ich weiß nicht wieso, aber auf alle Fälle hat es auch 70 gegeben, in die er besonderes Vertrauen gesetzt hat, die er für diese Aufgabe ausgesucht hat, in jede Stadt, in jedes Dorf zu gehen und eben zu verkünden. 12 Jünger hat er persönlich ausgesucht, das waren dann die, die auch als Apostel bezeichnet werden. Die hat er persönlich selber ausgesucht. Die anderen sind ihm nachgefolgt. Die haben also von sich aus gesagt, ich will dir oder mit dir gehen, ich will mit dir beisammen sein. Die 12, zu denen hat Jesus gesagt, du komm her, die kann ich brauchen, geh du mit mir. Wer waren die 12? Das waren durchwegs einfache Leute ohne Bildung. In der Apostelgeschichte, im Zusammenhang mit der Pfingstpredigt wird uns berichtet, dass die Zuhörer gemerkt haben, dass sie, die da geredet haben, ungelehrte und einfache Leute waren. Apostelgeschichte 4, Vers 13 steht es. Also nicht die Fähigkeit oder die Bildung war für Jesus entscheidend, warum er die 12 gerade ausgesucht hat, sondern einfach das Potenzial, das er in ihnen gesehen hat und sie waren verfügbar. Jesus hat sie dann genommen, hat sie 3 Jahre lang, ungefähr 3 Jahre ausgebildet, so wie es damals als Lehrer eben üblich war, nicht so wie heute, dass ein Lehrer in der Klasse ist und 24 bis 30 Freiwillige vor sich sitzen hat oder hinter sich oder sich gegenüber. Nein, Jesus hat sie 3 Jahre lang begleitet, hat 3 Jahre lang mit ihnen eine Lebensschule durchgemacht, die haben alles mit ihm geteilt, die haben erlebt, wie er sich verhält, wie er redet, wie er sich freut, wie er sich ärgert, einfach das ganze Leben in sich aufnehmen können, so weit, dass sie fast eine Kopie von ihm geworden sind, wie wir bei der Männerfreizeit gehört haben. Der Christoph kann das sicher bestätigen. Ein Gedankenexperiment an alle. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Wir kriegen jetzt die Aufgabe, in der Firma eine neue und überhaupt eine neue Firma zu gründen und wir sollen unser Team zusammenstellen für diese Aufgabe, für diese Firma? Welche Leute würde ich mir dazu aussuchen? Ich habe mir das überlegt, ich komme aus einem Maschinenbau, also ich würde aus einer Maschinenbaufirma natürlich starten, da kenne ich mich ein bisschen aus. Und ich brauche halt einmal, hätte ich mir gedacht, einen Betriebswirt, der so sich um die finanzielle Führung kümmern sollte, einen Techniker, der was konstruieren kann, einen Maschinenbauer, der dann die Produktion leiten könnte, einen Logistiker für den Einkauf, für den Versand, die ganze Lagerhaltung, ein Verkäufer wäre auch nicht schlecht, einige Maschinentechniker, Mechatroniker, Schlosser, Elektriker, irgendwas muss ja auch zusammengeschraubt, zusammen produziert werden. Und noch einige andere. Das heißt, ich würde mir Leute aussuchen, von denen ich weiß, der hat die Ausbildung, die ich eben brauche, und ist aufgrund dieser Tatsache geeignet dafür. Vielleicht nur jung und dynamisch, 25 Jahre Erfahrung, also was so ein typisches Bewerbungssituation halt ist. Jesus, haben wir gesehen, hat das ganz anders gemacht. Sein Team bestand aus ganz einfachen Leuten. Da waren etliche Fischer dabei, Simon Petrus zum Beispiel. Simon war der, der fast, kann man sagen, der mutigste oder der vorlauteste von der ganzen Truppe war. Der hat sich auch am meisten getraut. Er ist der, der was Jesus gesagt hat, geh zu mir auf dem Wasser, der hat sich traut, aufs Wasser aufzusteigen. Andreas, sein Bruder, der war eher der Ruhige, der hat andere mehr zu Jesus geführt, unter anderem seinen Bruder, den Simon, Jakobus, Johannes. Jakobus und Johannes, die beiden zusammen wurden auch als die Donnersöhne bezeichnet. Vielleicht, weil sie ein bisschen stürmisch, ein bisschen lebhaft waren. Dann war Judas Iskariot dabei, Jakobus, Judas Thaddäus, Matthäus, der Zöllner, der sich mit den Römern ein bisschen arrangiert gehabt hat. Das genaue Gegenteil von Matthäus war der Simon der Zelot, vom Ursprung her Freiheitskämpfer, also der die Römer wiederum bekämpft hat, mehr oder weniger. Nathanael, Philippus und zum Schluss Thomas. Das waren 12 ganz normale Leute. Also wenn unser Hans die Aufgabe gehabt hätte, die sozusagen auszusuchen und aus denen ein Team von Evangelisten zu formen, ich weiß nicht, ob wir auf die gleiche Wahl gekommen wären. Jesus hat die 12 in 3 Jahren zu aktiven Nachfolgern geformt. Er hat alles ihnen vorgelebt, sich selbst und seinen Vater ihnen ganz neu gebracht. Aber er hat es nicht immer ganz leicht dabei gehabt. Und sie haben es auch nicht immer ganz leicht mit ihm gehabt, das muss man auch sagen. Jesus hat ein paar überraschende Sachen gemacht, von denen sie sich gedacht haben, so eigentlich nicht, ich hätte es gerne anders gehabt. Ein Beispiel davon möchte man heute anschauen, und wie gesagt, ein Text, der kurz vor Ostern passiert, aufgeschrieben ist er im Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 32 bis 52. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Also die anderen haben warten müssen, und die drei, seine engsten Vertrauten, Petrus, Jakobus und Johannes, hat er mitgenommen. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Bleibt bei mir, mit anderen Worten. Er selbst ging aber noch einige Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber, Vater, sagte er, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen, der, der mich verrät, ist da. Und noch während Jesus redete, kam Judas, einer der 12, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Die waren von den führenden Priestern, den Schriftgelehrten und dem Ältesten und den Ältesten geschickt worden. Der Verräter hatte mit seinen Begleitern ein Zeichen vereinbart, der, den ich mit einem Kuss begrüßen werde, der ist es, den müsst ihr festnehmen und abführen. Sorgt dafür, dass er nicht entkommen kann. In Gethsemane angelangt, ging Judas sofort auf Jesus zu. Rabbi, sagte er, und gab ihm einen Kuss. Da packten die Männer Jesus und nahmen ihn fest. Doch einer von denen, die bei Jesus standen, zog sein Schwert, ging damit auf den Diener des Hohenpriesters los und schlug ihm das Ohr ab. Jesus aber sagte zu den Männern, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher? Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss sich erfüllen. Da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ja, wie gesagt, Jesus hat es nicht immer ganz leicht gehabt mit seinen Jüngern. Jetzt hat er seine vertrautesten 3 mitgenommen, um ihm zu helfen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und sie haben ihn auch da oder dabei leider im Stich gelassen. Unmittelbar davor hat Jesus gemeinsam mit ihnen das letzte Abendessen, das letzte Abendmahl, wie wir sagen, gefeiert und ihnen dabei schon vorausgesagt, was passieren würde. Und was haben die darauf geantwortet? Wir lassen dich nicht alleine. Auf uns kannst du verlassen. Petrus, der Vorlauteste, hat gesagt, sogar wenn dich alle anderen verlassen, ich halte zu dir. Wir haben gesehen, gehört, wie er zu Jesus gehalten hat. Auf mich kannst du dich verlassen, hat er gesagt. Und verlassen war er. Die Geschichte wird uns in allen 4 Evangelien berichtet. Interessanterweise in allen 4 Evangelien ein bisschen anders. Also sozusagen von einem anderen Gesichtspunkt her betrachtet. Im Matthäus-Evangelium steht zum Beispiel zweimal drinnen, damit die Schriften erfüllt würden. Im Lukas wird berichtet, dass Jesus aus Gewohnheit gemacht hat, an den Ölberg zu gehen, um dort zu beten. Dass ein Engel erschienen ist, um Jesus zu stärken, dass sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Dass Jesus das abgeschlagene Ohr geheilt hat, ohne roten Kosten. Im Johannesevangelium wird uns ebenso berichtet, dass Jesus sich oft im Garten Gethsemane versammelt hat. Und Johannes war der gesagt hat, dass Simon Petrus das war, derjenige war, der das Ohr abgeschlagen hat. Und auch der Knecht Malchus das Opfer war. Jedes Buch, jedes Evangelium kennzeichnet Jesus ein bisschen von einer anderen Seite her. Gewissermaßen von allen 4 Himmelsrichtungen, kann man sagen. Oder wie es im Epheserbrief heißt, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Auch 4 Begriffe. Bei Matthäus ist Jesus im Zentrum gestanden als die Erfüllung dessen, was in dem Alten Testament, in den Schriften vorhergesagt war. Ein sehr häufig gebrauchter Ausdruck bei Matthäus ist: Das alles ist aber geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Und er hat immer wieder betont, oder er betont immer wieder, dass alles, was geschah, deswegen geschehen ist, weil es von Gott vorhergesagt war und alles Vorausgesagte eingetroffen ist. Markus Evangelium, aus dem Evangelium habe ich den Text heute vorgelesen, der leidende Diener Gottes. So wird Jesus darin bezeichnet. Dass Jesus der Christus ist, dass Jesus gekommen ist, um zu dienen, um zu leiden, um zu sterben. Und dass er von uns erwartet, dass wir unser Kreuz aufnehmen und ihm nachfolgen. Lukas, der Arzt, beschreibt Jesus als den Retter, der gekommen ist, die Welt zu retten. Lukas war übrigens der einzige Nicht-Jude unter den Autoren der Bibel. Er hat sehr viele Details sehr genau beschrieben, vielleicht weil er auch von der Ausbildung her darauf trainiert war, auf Details zu achten. Er war, wie gesagt, Arzt und Historiker. Und Johannes beschreibt Jesus als das Wort Gottes, das Mensch geworden ist. Und er beschreibt Jesus als jemanden, der viele Gefühle auch gehabt hat. Er beschreibt, wie Jesus weint, wie Jesus starke Gefühle zeigt. Bei der Auferweckung des Lazarus zum Beispiel kann man das sehr deutlich sehen. Wie gesagt, die vier Evangelien beschreiben Jesus aus vier Blickwinkeln, die gewissermaßen zusammen erst ein vollständiges Bild ergeben, wo man es von allen Seiten betrachten kann. Der Abschnitt, den wir heute angeschaut haben, beschreibt uns Jesus ein bisschen anders, als wir sonst von ihm in der Bibel gewohnt sind. Sehr oft, in den meisten Berichten in den Evangelien, wird Jesus beschrieben als der, der mit den Schriftgelehrten ein Programm vorhat, der ihnen sagt, wer eigentlich die Autorität hat, der Wunder tut, der mächtig ist, der Großes leisten kann, souverän ist, stark, sicher ist. Und heute, in diesem Text, den wir heute gelesen haben, braucht Jesus jemanden, an den er sich anlehnen kann, der ihm hilft, der ihm beisteht. Der so schwach ist, dass er weint, dass er zittert. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod, haben wir gelesen. Warum steht das da? Von kaum einem König oder Kaiser wird uns in der Geschichte berichtet, dass er schwache Stunden gehabt hat. Das sind alle nur die Superhelden, die Starken, die Mächtigen. Schwäche zeigt man nicht. Das ist ja gerade als Mann irgendwie, das tut man nicht. Wir wollen keine Schwäche zeigen. Warum steht es da? Ein Vers aus dem Hebräerbrief gibt uns vielleicht den Schlüssel zum Verständnis dieser Tatsache. Da steht's: Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Gebet und Flehen mit starken, lauten Schreien und mit Tränen geopfert. Geopfert. Das heißt, es geht um ein Opfer. Jesus vollbringt hier ein Opfer. Das Leiden und Sterben von Jesus ist ein Opfer. Und das sollen alle wissen. Ohne dass es hier so genau geschildert würde, worden wäre, würde man gar nicht auf die Idee kommen, dass der Weg für Jesus, der Weg ans Kreuz, für ihn schwer war. Jesus hat an anderer Stelle gesagt, ja, wenn ich will, dann könnte ich zu meinem Vater sagen, und er hätte mir Legionen von Engeln schicken. Legionen sind ziemlich viel, also eine römische Legion hat 2000 bis 6000 Soldaten gehabt und das sind ein paar tausend Helfer, die zur Verfügung stehen würden. Die hätten mit ein paar Kriegsknechte von dem, die da gekommen sind, ein leichtes Spiel gehabt. Aber Gott, es war Gottes Plan und Gott, Jesus hat diesen Plan ausgeführt, war es, dieses Opfer zu bringen. Und es ist gut, dass es so deutlich geschildert wird, denn dadurch können wir erkennen, können wir lernen, was das bedeutet, wie schwer dieses Opfer ist gewesen. In Gethsemane ist Jesus wirklich verzagt. Er muss sich von den Jüngern losreißen, um mit seinem Vater alleine zu reden. Er hat aber trotzdem gewünscht, dass seine Jünger dabei sind. Dass sie das erstens sehen, wie er mit seinem Vater redet, dass sie an dieser, die Schwere dieser Sache kennenlernen. Aber vielleicht hat er sie wirklich braucht, jetzt als Mensch, braucht als Unterstützung. Sie haben sein Schreien gehört, sie haben gehört, wie er gefleht hat, gebetet hat. Wie er gesagt hat, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und gerade die drei Jünger, nämlich den Petrus, den Johannes und den Jakobus, die wir vorher gehört haben, vom Charakter her eher die Goschaten waren, wie man das sagen würde, die Vorlauten, die sich immer stark gegeben haben. Schlafen wir ein. Können die Augen nicht offen halten. Die vorher gesehen haben, was Jesus alles machen kann, die bei der Auferweckung von dem kleinen Mädel, der Tochter des Jairus, dabei waren, die gesehen haben, was für Macht Jesus und Gott haben. Drei totale Versager hat er mitgehabt. Könnte man sagen. Sie haben in der Stunde, wo Jesus sie wirklich gebraucht hätte, sie haben versagt. Warum steht das gerade in der Bibel drin? Ich glaube, weil wir einfach erkennen sollen, dass das auch nur Leute waren, auch ganz normale Menschen waren. Wir sind auch nicht alle super. Immer gut drauf. Und jeder von uns hat schon mal irgendjemanden enttäuscht wahrscheinlich. Das ist ganz normal. Jesus hat zu seinen Jüngern schon ein paar Mal gesagt, seid wachsam. Und was machen sie? Sie schlafen ein. Aber obwohl seine Jünger versagt haben, hat Jesus trotzdem nicht aufgegeben. Er hat weiter gekämpft, hat weiter gebetet, obwohl bei ihnen Müdigkeit und Mutlosigkeit längst überhand genommen haben. Ist er trotzdem dreimal zu ihnen zurückgekommen, hat ihnen sozusagen dreimal eine Chance gegeben. Aber er war alleine, ganz alleine war er nicht. Gott hat Engel zu ihm zur Unterstützung geschickt, wie wir im Lukas-Evangelium nachlesen können. Ich glaube, Gott liegt viel daran, dass wir alles, was über das Geschehen im Garten Gethsemane überliefert ist, passiert ist, dass wir das überliefert bekommen haben, dass wir das wirklich so im Detail geschildert bekommen haben, damit wir erkennen können, was es für ihn bedeutet hat. Dass es nicht im Verborgenen passiert ist, sondern vor Zeugen, dass alle Welt darüber Bescheid wissen soll. Bescheid darüber, wie vollständig, wie umfassend dieses Opfer, wie schwer dieses Opfer auch war. Und dann kommt jetzt die Szene, wo die Jünger alle in Panik geraten sind, wo sein scheinbar Jesus am Ende war, wo er wie ein Verbrecher behandelt worden ist, abgeführt worden ist, gepackt und weggeschleppt worden ist. Warum steht das da? Warum wird uns so eine Sache in der Bibel berichtet? Wo scheinbar Jesus wirklich jetzt am Ende ist, wie ich gesagt habe, der, wo alles aus ist, wo selbst Jesus keine Macht mehr gehabt hat, wo alles außer Kontrolle zu geraten scheint. Warum gibt es Zeiten, wo Jesus geschlagen worden ist? Warum gibt es Zeiten, wo auch die Gemeinde Jesu zerschlagen worden ist in der Geschichte, wo es der Gemeinde schlecht geht, verfolgt worden ist? Sie wird auch heute noch in vielen Gegenden verfolgt, wo Gebete scheinbar ungehört verhallen, wo Krankheit, Unheil überhand nimmt, wo Ungerechtigkeit zum Himmel schreit, wo scheinbar Gottes Sache den Kürzeren zieht und wo der Widersacher scheinbar siegt. Warum lässt Gott so etwas zu? Darauf gibt es eigentlich nur eine einzige richtige Antwort, dass die Stunde, wo die Finsternis scheinbar Macht hat, genauso eine Stunde Gottes ist. Dass Gott auch in diesen Zeiten, in dieser Stunde, der ist, der die Fäden in der Hand hält. Herr der Situation ist. Judas ist das Werkzeug zum Werkzeug Gottes geworden. Die Jünger sind in Panik geraten, als die Soldaten gekommen sind und haben keine Erklärungen mehr gewusst. Ja, was ist jetzt mit Jesus? Während Jesus selbst komplette Ruhe geblieben ist. Er hat gewusst, ja, das ist so, das muss so passieren. Und erst viel später haben die Jünger dann verstanden, warum das so passieren hat müssen, wie die Zusammenhänge waren. Weil nämlich noch ein Gründonnerstag, an dem diese Sache passiert ist, Ostern gekommen ist. Nach dem Tod, nach der Niederlage ist der Sieg am Kreuz, die Auferstehung gekommen. Das müssen wir im Kopf behalten, wenn wir über diese Abschnitte nachdenken. Gott hat wundersame Wege. Es mag sein, dass er scheinbar nicht da ist, dass er scheinbar abwesend ist, dass wir beten und wir hören scheinbar keine Antwort oder wir merken nichts davon. Dass er sich scheinbar nicht um uns kümmert. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht da ist, dass Gott sich nicht um uns kümmert. Es ist genauso Gottes Zeit wie jede andere Stunde, jede andere Zeit. Und wenn es nicht so läuft wie Petrus oder wie die anderen Jünger oder wie wir uns das gerade vorstellen, ist Gott nicht einen einzigen Augenblick weg. Er macht nicht Urlaub oder ist jetzt am Wochenende nicht erreichbar. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Oder wie er im Johannesevangelium zu seinen Jüngern gesagt hat, in der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen.